Live after Lehramt.
Ja, okay, wenn du halt irgendwann nicht Lehrer mehr sein willst, dann kannst du halt entweder nur für die Bezirksregierung arbeiten oder du gehst zum Schulbuchverlag. Mhm. Das sind so die Dinge, die ich gehört habe. Okay, sollte ich irgendwann nicht mehr Lehrerin sein wollen, habe ich nur diese zwei Optionen.
Okay.
Mit jedem Tag, mit jeder Sekunde im Dienst war mir klar, Bezirksregierung ist definitiv keine Option für mich. Es sei denn, ich muss irgendwie wegen körperlichen Übergriffen im Gefängnis landen. Dann
vielleicht. Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute wieder eine interessante Gesprächspartnerin an die Seite gestellt, nämlich die liebe Effia, hier aus NRW. Wir können uns fast schon winken, so ungefähr 30 Kilometer Luftlinie, da kann man sich nicht wirklich winken, aber du bist nicht weit von mir. Hallo liebe Effia, schön, dass du heute dabei bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Effia, wir haben gemeinsam gearbeitet und du bist jetzt schon seit einigen Monaten raus aus dem Lehrberuf und hast so schnell eine Lösung für dich gefunden, dass ich das schon fast spektakulär fand. Also du hast 3 Monate mit uns gearbeitet und über diesen Weg und über diese Entscheidung, die ja länger dauerte als 3 Monate, let's face it, sondern wahrscheinlich sehr lange dauerte und sehr gut überlegt war, möchte ich heute mit dir sprechen. Effia, du warst, muss man ja sagen, Gymnasiallehrerin für Englisch und Deutsch und das wie lange insgesamt?
Insgesamt, und ich zähle das Referendariat immer mit, 12 Jahre.
Okay, 12 Jahre. Das heißt, du bist ins REF 2012. Okay. Mhm. Was war denn deine Motivation, Lehrkraft zu werden?
Ich hatte den Vorteil, dass ich schon sehr früh wusste, dass ich Lehrerin werden will. Ich glaube, die Entscheidung habe ich so mit 14, 15 getroffen. Mit 14 habe ich das erste Mal Privatnachhilfe angefangen zu geben. Und schon vorher als Kind ist mir mal aufgefallen, dass mir das sehr viel Spaß macht, anderen etwas zu erklären, was sie noch nicht verstanden haben, aber ich schon, und ihnen dann dabei zu helfen, es zu verstehen. Also ich habe dann nicht Sachen vorgesagt oder so, sondern ich war immer schon dann eher Tendenz, nee, ich erkläre dir das lieber, dann weißt du es, dann fragst du mich in 5 Minuten nochmal.
Okay, das heißt, du bist auch schon durch die Schulzeit gegangen mit der klaren Vision, ja, ich werde mal Lehrerin.
Ja.
Oder, ja, echt?
Ja.
Kam das schon ab der Grundschule oder ab wann war dieser Wunsch da?
Nein, Grundschule und Vorpubertät waren noch durchwachsen. Es war noch Interesse an irgendwas im Rechtssystem, Polizei, Richter, und dann frühe Jugend war dann eher Psychologie. Ich habe mir vorgestellt, Psychotherapeutin zu werden. Also ich wollte vorpubertär Psychotherapeutin werden. Wenn man das so sagt, denke ich so, das ist ein bisschen weird. Aber dann ja, mit 14, 15 kam dann die Entscheidung, nee, ich will Lehrerin werden.
Okay. Oft ist es ja so, dass Personen Lehrerin oder Lehrer werden wollen, weil sie selber eine positive Schulerfahrung machen. War das bei dir so?
Ja, also ich komme aus Saarbrücken und ich war da an einer Bistumsschule. Klingt ja jetzt erstmal ein bisschen höchstkatholisch, aber war es nicht so extrem. Das war eine richtig tolle Schule. Also die meisten Lehrkräfte, die ich hatte, waren super. Und waren auch empowernd. Ich würde auch sagen, dass meine Lehrkräfte, gerade die, die mir nahe waren, Klassenlehrkräfte oder die, die mich über Jahre begleitet haben, ich hatte schon das Gefühl, die wollten unbedingt sehen, dass ich erfolgreich bin. Mhm. Auch wenn ich an den Momenten dann nicht verstanden habe.
Okay, vielleicht nicht so kooperiert.
Ja, nicht immer ganz kooperiert, weil manchmal möchte man Kritik nicht hören.
Okay.
Mhm. Ja.
Und alles klar. Und wir geben jetzt aber gerade schon mal einen Ausblick auf das, was du heute tust. Wie würdest du das beschreiben, wenn jemand, den du vielleicht jetzt frisch kennengelernt hast, dich fragt, sag mal, Effia, was arbeitest du eigentlich?
Hm. Ja, ich sage dann, dass ich in der Finanzbildung tätig bin, weil so sehe ich tatsächlich die Selbstständigkeit, weil das ist tatsächlich das, was ich mache und das ist das, was mir auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht an dieser Tätigkeit. Ich merke bei Gesprächen, ich helfe Menschen dabei, gewisse Aspekte ihres Lebens anders zu betrachten. Und diesen Effekt, das habe ich vor kurzem auch ein paar Leuten erzählt, dieser Effekt erinnert mich ans Unterrichten einfach. Also und an den Teil des Unterrichtens, den ich schön fand. Diesen Moment, da rattert was, auch wenn es etwas war, was die Person ursprünglich nicht interessiert hat. Aber man hat doch irgendwie die Person ins Grübeln gebracht. Und manche haben, also ich habe auch ein Beispiel, die hat dann wirklich ihr Leben auf den Kopf gestellt, so richtig krass, mein Gott, she listened.
Ja, gerade das Thema Frauen und Finanzbildung ist ja super wichtig, dass Frauen da die Verantwortung übernehmen, ne?
100%. Wir haben auch in unserem Büro eine andere Dame, die fokussiert sich darauf, Women in Finance. Und das ist auch etwas, also ich fokussiere mich da nicht drauf, aber ich habe natürlich, ich kenne natürlich viele Frauen und lerne viele Frauen kennen. Und mir ist das auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil das wirklich im Schnitt ein Thema ist, über das niemand reden möchte. Und ich kenne das ja auch von mir. Vorher war das jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Tatsächlich ist es so, und ich persönlich lese, also ich lese die Zeit, darf ich das so sagen?
Klar. Und bestimmt auch die Süddeutsche und manchmal auch die Frankfurter Allgemeine.
Ich sage Rundschau an der Stelle, weil die auch meine
Okay.
Lieblingsthemen haben.
Ah ja.
Ja, jedenfalls habe ich da gerade in den letzten Monaten auch Artikel dazu gelesen, dass über 50% der erwerbstätigen Frauen nicht langfristig ihren Lebensunterhalt bestreiten werden. Also können sie nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist super gruselig. Das heißt, gerade der Teil der Bevölkerung, der am meisten Beratung braucht und Umdenken braucht, der ist auch sehr stark gefährdet. In Altersarmut oder sogar früher in Armutsverhältnisse zu rutschen.
Okay, da werden wir gleich noch intensiver drauf eingehen. Das heißt, wir haben jetzt gehört, du tust irgendwie schon noch was, wo Bildung eine Rolle spielt und wo du auf das zurückgreifen kannst, was du als Lehrkraft so an Handwerkszeug gelernt hast, ne? Okay, jetzt hast du gesagt, du bist 2012 ins REF gegangen und das war eigentlich der Beruf, den du schon seit Teenagerzeiten machen wolltest. Ab wann setzte denn der erste Zweifel ein, ob das das ist, was du wirklich auch weitermachen möchtest?
Ich glaube, die Zweifel begannen jetzt vor dem, was ich jetzt sage. Aber was ich auf jeden Fall quantifizieren kann, ist, dass so 2016 war das. Das heißt, da war ich vier Jahre im Dienst. 2016 habe ich mich mit meiner besten Freundin zusammengesetzt, die auch Lehrerin ist in Brandenburg inzwischen. Und wir haben uns Notizen gemacht, seitenweise, wie unsere Traumschule aussehen würde. Wir haben damals so für uns die Entscheidung getroffen, die einzige Chance, wie wir das Schulsystem überleben, so wie wir sind, ist, wenn wir unsere eigene Schule gründen. Wir waren dann auch in so einem, in der Nähe von Frankfurt war das, da waren wir auch zusammen bei so einem Tagesworkshop, wo es um Schulgründungen ging. Also das war schon etwas, das war so der Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, okay, als Lehrkraft in dieser Form kann ich auf jeden Fall nicht langfristig fungieren in dem System.
Okay, und da warst du aber schon, müsstest ja dann schon verbeamtet gewesen sein?
Da war ich 1,5 Jahre oder 2 Jahre verbeamtet.
Okay, und wir hatten gerade im Vorgespräch da schon drüber gesprochen. Du hast REF am Gymnasium gemacht und warst danach in der Gesamtschule, ne? Okay, was am Gesamtschulsystem war es denn, was dich hat sagen lassen, also so passt das für mich nicht? Du hast ja mit mir vorher schon darüber gesprochen, das Gymnasium, also noch potenziert nicht für dich gepasst hat, aber was ist trotzdem am Gesamtschulsystem für dich nicht so gelaufen, wie du es dir gewünscht hättest?
Also ich sag mal so, das System Gesamtschule, so wie es auf dem Blatt Papier steht, finde ich nur richtig. Also ich finde, es sollte nur Gesamtschulen geben. Das mal vorne, ganz das vornweg, um irgendwelche Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen. In meiner Sicht sollte es nur Gesamtschulen geben. Punkt. Fertig. aus. Das Problem ist, weil es aber noch andere Schulformen gibt, ich sag mal nach oben in Anführungsstrichen, es ist von vornherein nicht möglich, das Gesamtschulsystem so zu bestücken und so durchzuziehen, wie es gedacht ist. Weil beispielsweise an der Gesamtschule, an der ich gearbeitet habe, ich weiß gar nicht, wie viel, ob ich sowas sagen darf. Und zwar in den 8 Jahren, in denen ich da war, es wurde immer ausgewertet, wie hoch die Prozentzahl ist von den Kindern, die sich bewerben, die einen die quasi eine Hauptschule haben. Mhm. Und an der Schule, die ganzen 8 Jahre, in der ich da war, waren es über 90%. Mhm. Über 90% mit Hauptschulempfehlung, mal beiseite gelassen, ob die Empfehlungen sinnvoll und richtig sind, weil dann spielt Rassismus da nochmal eine Rolle. Mhm. Warum eben Ali und Grace eine Hauptschulempfehlung haben, obwohl sie vielleicht genauso viel in der Grundschule gemacht haben wie Simon und Marie. Mhm. Aber davon abgesehen, 90% ist eine sehr hohe Zahl. Mhm. Und in derselben Stadt ist aber eine andere Gesamtschule und die kriegen dieses Dritteln hin. Mhm. Ja, ein Drittel der Empfehlungen für Haupt, Drittel Real, Drittel Gymnasium etc. pp. Alleine, dass das möglich ist, dass die eine Gesamtschule aus dem Topf wählen darf und die andere aus gar keinem Topf im Prinzip wählen darf, sondern alles nehmen muss, dann kann das schon mal nicht funktionieren. Mhm. Und es kann nicht funktionieren, also es ist schwer, weil ich sag mal, von den 90% Hauptschulempfehlungen sind, sagen wir mal, 50% tatsächliche Hauptschulempfehlungen. Mhm. Der Rest, sage ich so, wie es ist, der Rest ist Rassismus. Mhm. Weil ich habe so viele Kinder gesehen mit Hauptschulempfehlungen, die haben Abitur gemacht, hammerkrass, die hatten gar kein Problem und brauchten nur ein bisschen Unterstützung. Da hat man direkt gemerkt, eure Grundschullehrkräfte haben euch aufgegeben, bevor sie es überhaupt mit euch versucht haben. Aber 50% sind trotzdem Haupt, ne? Wo man ja auch sagen muss, ja, die brauchen Förderung, die haben ja auch das Recht dazu. Aber aus dem System dann ein Ekos-Gekos-System zu bilden, das angemessen auf die Oberstufe vorbereitet, so dass die angemessen auf das Abitur vorbereitet sind, so dass sie angemessen auf ein Studium vorbereitet sind, funktioniert nicht. Nicht so, wie die Kinder es verdienen. Das ist unfair. Und dann wird hin und her geschoben, dann muss man Zahlen erfüllen und am Ende des Tages, und das ist etwas, wo ich nicht mitmachen konnte für mich, ich bin Lehrerin geworden, um Kinder zu fördern, aber auch um sie zu fordern und um ihnen zu zeigen, ein Stück deines Lebens hast du in der Hand. Und auch wenn es dir nicht gefällt und auch wenn es vielen nicht gefällt, Schule ist ein Weg, der es dir vereinfacht, dein Leben so zu gestalten, wie du es später haben möchtest. Schule ist ein Weg, der es dir vereinfacht, aus den Umständen, die du zu Hause hast, langfristig überhaupt rauskommen zu können. Und das ist für mich das Wichtige. Aber nicht, ich geb dir eine 3, damit ich keinen Stress habe. Ich gebe dir irgendeine Note, die dich befriedigt, damit ich nicht konfrontiert werde mit irgendwas. Und das ist etwas, das habe ich noch nie gemacht. Viele haben gesagt, wie willst du das weitermachen? Du hast so viel Konfrontation im Alltag. Ja, weil ich zu dem stehe, was ich tue. Und weil ich halt in meiner Tätigkeit als Lehrkraft sehr idealistisch bin. Und idealistisch heißt nicht heile Welt, sondern ich glaube an das, was ich gerade gesagt habe. Ihr müsst eigenständig werden, ihr müsst selbstständig werden, ihr müsst euch, so Persönlichkeitsentwicklung, das steht bei mir im Vordergrund. Und dann aber kriegen sie auf einer anderen Seite alles geschenkt. Das heißt, die sind daran gewöhnt, durchgeschoben zu werden. Und dann kommen sie zu jemandem wie mir, der aber sagt, du musst nicht der Beste sein, aber so ein bisschen Leistung musst du schon, ne? So ein bisschen was musst du schon machen, weil im Leben draußen sieht es halt nicht anders aus. Also ich habe im Prinzip, ich war immer sehr real mit den Kindern und das wurde mir auch immer wieder gespiegelt, auch wenn ich als sehr streng empfunden wurde, dass sie mir sehr vertraut haben, weil sie haben mir nachgesagt, ich sei sehr authentisch, ich sei ehrlicher zu ihnen als andere Lehrkräfte. Habe ich natürlich immer, ne, habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ich bin halt nur, ne, vielleicht stärker in meinem Ausdruck. So haben die das empfunden. Und das war mir wichtig. Und das war auch schön an meinem Beruf. Die Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, das war das Schöne.
Okay. Und das, was nicht schön war, ist das dieses Strukturelle, was du gerade benannt hast? Oder was gab es noch für Facetten?
Also es ist das eine Strukturelle, da geht es um, ich sag mal, diese eine Imbalance zwischen Förderung und Forderung oder Vorbereitung aufs Leben, sagen wir es mal so ganz allgemein. Dann gibt es ja strukturelle Diskriminierung. Jetzt in den 12 Jahren war ich an 3 verschiedenen Schulen und 3 verschiedene Schulformen. Gymnasium im Ref, 8 Jahre Gesamtschule und dann die letzten Jahre an einem Berufskolleg. Und man sieht trotzdem Gemeinsamkeiten. Also es hätte ja auch so laufen können, dass ich zum Berufskolleg wechsle und die Arbeit da gefällt mir so gut oder ist so anders, dass ich doch noch ein paar Jährchen bleibe. Das waren meine Gedanken. Aber gewisse Dinge, mit denen komme ich auch nicht klar. Auch so gesellschaftliche Dinge, muss ich sagen. Gesellschaftliche Dinge, mit denen Kinder heute massivst alleine gelassen werden. Und ich langsam diesen Effekt empfinde, ich bin alleine auf einer Insel.
Okay.
Und ich fühle mich, als wäre ich verrückt. Weil ich verstehe nicht, warum man nicht den Smartphone-Konsum von Kindern und Jugendlichen kontrolliert. Reguliert im Sinne von, ich bin die ganze Zeit drin oder so, sondern reguliert, das Wort meinte ich. Wie lange ist das jetzt her? Wie viele negative Beispiele müssen wir denn noch hören? Wie oft müssen wir das Wort Cyberbullying heutzutage noch hören? Mhm. Und langweilig geworden. Und Kinder haben mir erzählt, es gab eine Situation, da habe ich von Cyberbullying mitbekommen. Ein paar Mädels haben ein Mädchen aus meiner Klasse online gebullied. Und dann habe ich die konfrontiert. Ich sag mal nicht in meiner besten Laune. Und dann hat eine der Mädchen, und das finde ich richtig spannend, sie hat angefangen zu weinen und ich dachte, okay, sie weint, weil ich sie jetzt konfrontiert habe. Und das Mädchen sagt dann zu mir, ich wünschte, mehr Erwachsene würden sich mal darum kümmern. Frau Agin, Sie wissen gar nicht, was online los ist. Das Mädchen, das selber mein Mädchen gemobbt hat, die bricht aus und erzählt mir, dass es viel schlimmer ist online, als wir Erwachsenen glauben. Und wir Erwachsenen sind wirklich nicht schlau in dem Thema. Wenn die Eltern glauben, nee, wenn mein Kind was hätte, würde es mir das erzählen. Nein, würde es nicht. Wenn das Kind dir erzählt, was es online so sieht und mitkriegt, hat Angst, dass du ihm das Handy abnimmst.
Ja, ganz genau.
Es wird dir gar nichts erzählen. Also wird es eher diese ganzen gruselig, ekelhaft, alle negativen Adjektive, die man sich vorstellen kann, all diese Dinge, die unsere Kinder sehen, lange bevor sie sie jemals sehen sollten, Dinge, die niemand sehen sollte, aber wir lassen es zu, dass unsere Kinder das zuhauf stundenlang konsumieren und wir tun so, als wäre die Welt noch in Ordnung. Mir macht das immens Angst, und das meine ich ernst, und ich rede mit vielen Leuten im Alltag darüber, es macht mir Angst, wie lethargisch wir sind. Ich habe keine Kinder, ich mache mir Sorgen um Kinder, als hätte ich 20. Und ich sehe halt keine Lösung, weil ich sehe die Eltern, ja, was willst du aber auch von vielen Eltern, ne? Du musst sau viel arbeiten, um überhaupt deine Grundkosten heutzutage zusammenzukriegen. Und dann hast du selber noch wahrscheinlich das Problem, dass du selber viel am Handy bist. Das heißt, es ist dir gar nicht vielleicht möglich, diesen Stepback zu machen und zu sehen, das tut meinem Kind nicht gut, es tut mir nicht gut, dann wird es meinem Kind erst recht nicht gut tun. Zur Konfrontation. Auch das so oft in Elterngesprächen. Ich habe so oft den Eltern erklärt, ich frage sie, wenn sie irgendwas konzentriert arbeiten wollen und ihr Handy liegt neben ihnen am Tisch, sind sie dann wirklich konzentriert? Alle sagen nein, nee, kann ich verstehen, nee, nee. Und dann sage ich, ja, ihr Kind braucht aber auch diese Konzentration. Machen Sie doch was ab mit dem Kind. Während den Hausaufgaben gibt Ihr Kind das Handy für eine Stunde ab. Nur für eine Stunde. Und dann kommen schon, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Oh, dann wird aber mein Kind sauer. Oh.
Ja.
Und dann habe ich in den letzten Jahren gemerkt, ach so, man hat Angst davor, Eltern zu sein. Und das fing für mich auch so ein bisschen der Verfall an, als ich dann auch gemerkt habe, dieses Gefühl, ich bin alleine. Die Lehrkräfte sagen, was können wir denn machen? Social Media und die Eltern erziehen die nicht. Social Media macht alles kaputt. Wir als Lehrkräfte können nichts machen. Die Eltern sagen, Social Media können nichts machen. Was macht ihr denn in der Schule? Wieso regelt ihr nicht? Die Kinder sagen, hey, ich will nur auf Social Media sein. Wieso geht ihr mir alle auf den Sack? Und ich gucke von außen und denke, oh mein Gott, das ist ein Kreislauf des Todes und ich möchte nicht Teil dieses Kreislaufs sein. Nicht Teil der Gruppe sein, die sagt, wir können nichts machen, weil das ist nicht so. Man kann in der Schule sehr, sehr viel machen und sehr viel erreichen, wenn man keine Angst davor hat, zu dem zu stehen, was man machen möchte.
Ja, das heißt, ich höre bei dir so ganz stark raus, starke Führung bedeutet ja, man selber hat starke Grenzen. Und man weiß ganz klar, das ist für mich richtig, das ist für mich falsch, hier ist meine Grenze und ich setze dir diese Grenze, ohne dich zu schämen, aber schon, um dir auch ein Orientierungsgerüst und Halt zu geben, ne? Und ich höre raus, dass du das auch vermisst, sowohl in Schule als auch im Elternhaus.
Als auch in der Gesellschaft. Mhm. Also ich vermisse es halt überall, weil klar, da gab es halt in den letzten Jahren jetzt auch Fälle, wo jetzt Jugendliche mal handgreiflich geworden sind, wenn irgendwelche Leute sie angesprochen haben auf der Straße, weil sie sich irgendwie dumm benommen haben. Deswegen ist man vielleicht zurückhaltender und vielleicht ist jetzt auch Zivilcourage nicht ein Alltagswort hier. Aber ich finde, wir ignorieren Kinder und Jugendliche im Alltag komplett. Wir ignorieren die. Wir tun so, als wären die gar nicht da. Und wenn sie sich erdreisten, irgendwie einen Ton zu machen, dann verdrehen wir alle die Augen. Weil, how dare they exist? Warum gibt es sie überhaupt? Ich empfinde, muss ich ehrlich sagen, Deutschland auch als tendenziell kinderfeindliches Land.
Mhm. Könnte ich nur zustimmen. Mhm.
Ich finde, auch das finde ich gruselig. Aber dann gleichzeitig in anderen Kontexten tun die Leute so, als würden sie sich voll für Kinder einsetzen. Und dann ist das so, hä? Ich möge Kinder noch nicht mal. Also ich weiß nicht. Ich bin auch jemand, der wirklich auch im Alltag, wenn ich irgendwas sehe, mag das jetzt als dumm bezeichnen, weil es eventuell gefährlich sein könnte. Aber wenn Jugendliche sich völlig drüber benehmen oder sich irgendwie gefährdend verhalten oder andere gefährdend, dann sage ich was. Ansagen. Oder okay, ich mache es auf meine Art, ich mache halt Ansagen. Aber man könnte es auch nett sagen. Aber ich habe halt das Gefühl, und das ist der Witz, es wird halt meistens von den Jugendlichen selbst positiv aufgefasst. Und die sind dann auch meistens sowieso super freundlich. Also wirklich, das ist meine Erfahrung. Wenn man einfach mit ihnen redet, ne, man muss ja nicht direkt Ansagen machen, aber wenn man mit ihnen redet, dann merken sie so, ah, wir werden ja gesehen. Weil ich habe das Gefühl, sie haben ja im Alltag das Gefühl, wir werden ja ignoriert. Aber ich sehe Kinder und ich sehe Jugendliche auch so im Alltag. Und das ist das, was ich in meinem Alltag aktuell vermisse, ist noch mehr Umgang mit jungen Menschen.
Ja. Jetzt hätte man dir ja entgegnen können, ja, Elfjoa, du bist ja genau die Person, die das jetzt in die Schulen bringt. Also ist ja super, zieh es durch. Und auch so, wie mein Eindruck von dir ist, du hast diese Energie. Man merkt, mit dir ist nicht gut zu diskutieren, beziehungsweise ich werde ernst genommen, aber ich habe hier ein klares Gegenüber, sag ich mal. Ne? Und du hast gleichzeitig auch von deiner Traumschule gesprochen. Ja. Aus welchen Gründen ging es für dich so in Schule nicht weiter?
Wegen der Kombination aus den Gründen. Mhm. Es waren einfach so viele Lehrer, die mir in meinem Kopf und in meinem Alltag meine Arbeit erschwert haben, weil all die Dinge, die ich benannt habe, zeigen ja ihre Symptome im Unterricht. Die Tatsache, dass Kids ohne jegliche Kontrolle oder Regulation zocken dürfen, ans Handy dürfen, die können sich nicht konzentrieren. Aber ich soll den XYZ beibringen und sie zum XYZ-Abschluss führen. Die können sich doch gar nicht mehr konzentrieren. Ich meine, in meinem Unterricht, wie schon eben gesagt, ich bin streng gewesen. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe auch nicht selten gesagt, wenn ich in die Klasse komme, kommt Ghana mit mir. Also bei mir ist schon klare Regeln und auch eine ruhige Arbeitsatmosphäre, damit jeder auch in Ruhe arbeiten kann. Was natürlich die Schüler am Anfang gar nicht so cool finden. Aber ganz oft kommt dann der Turn, dass sie dann merken, okay, wenn es ruhig ist, dann kann ich auf einmal konzentriert arbeiten. Und wenn ich konzentriert arbeite, kenne ich auf einmal die Antworten im Unterricht. Ich kenne die Antworten im Unterricht. Guck mal, die Frau Agin lacht.
Okay, bei mir gab es in der Ausbildung, hat meine ältere Lehrerin zu mir gesagt, ihre Daumenregel ist, never smile before Christmas, wenn sie eine Klasse übernimmt.
Ich kann das sehr gut verstehen, was sie damit, weil man erstmal so erstes Quartal, man muss die erstmal rund kriegen im Sinne von Leute, ihr könnt das nicht mit mir machen, ne? Ich mache schon Unterricht, bei mir gibt es nicht irgendwelche Spielereien, aber das ging natürlich immer einfacher, bei mir war es irgendwann nur noch ein paar Wochen und dann war alles gut.
Okay.
Ja, aber es hat dann auch Spaß macht. Weil wenn sie dann so Grundregeln einhalten, dann habe ich auch Bock. Und wenn ich Bock habe, dann wird mein Unterricht richtig spaßig. Und da hat ja jeder was davon.
Okay, ja. So, es kam also der Schulwechsel von die Gesamtschule ans Berufskolleg. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, es geht auch hier nicht weiter. Gab es einen Auslöser für dich?
Ich sag mal so, im rückblickend habe ich gemerkt, dass es zumindest an dem Berufskolleg, an dem ich war, ähnlich war wie am Gymnasium, zumindest im Kollegium. Also ähnlich wie meine Erfahrungen vom Gymnasium. Also natürlich ist es klar, dass sich Grüppchen bilden. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es war auf jeden Fall ein Unterschied, am Berufskolleg zu arbeiten mit meinen Fächern, weil der Arbeitsaufwand um einiges reduziert war. Von 0 auf 100. Ich hatte zwar mehr Kurse im Jahr und jeder Kurs musste mindestens dann dementsprechend eine Klausur schreiben pro Halbjahr. Aber es waren keine Analysen oder so. Und dementsprechend ist der Korrekturaufwand viel, viel geringer gewesen als an der Gesamtschule. Dann war auch natürlich die erste Hoffnung, ja cool, wenn der Korrekturaufwand wesentlich geringer ist, dann ist das ja schon mal eine Schraube, die es mir erleichtern wird, den LehrerInnenalltag zu bestreiten. Aber letztendlich habe ich in der Zeit gemerkt, nee, ich möchte nicht mehr Teil der Lehrkraftbubble sein. Ich sage es einfach, wie es ist.
Okay. Du hast letztes Jahr im Sommer begonnen, mit uns zu arbeiten. Was war da so dein innerer Status der Reifung deiner Entscheidung? Also wusstest du da schon, ja, Kündigung ist quasi schon in der Tasche, muss ich nur abschicken? Oder an welchem Punkt standest du zu dem Zeitpunkt?
Ja, also kurz bevor ich angefangen habe, ich war ja in Therapie zu dem Zeitpunkt schon 6 Monate und der Plan war eigentlich vor den Sommerferien, sage ich mal, dass ich schon zurück zur Schule kehren werde, so schnell wie möglich auch. War dann auch wieder etwas völlig, völlig wahnwitzig. Komm doch erstmal klar, wenn du die Zeit brauchst, aber war direkt im Kopf, ja, komm, so schnell wie möglich wieder zurück, ja. Und dann, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, dann hat aber die Schule hat sich so unglaublich daneben benommen, und ich sage einfach Schule, ich lasse es so stehen, dass für mich klar war, ich werde da sowieso nicht mehr hin zurückgehen. Und es hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, dass es bestimmte Aspekte im Schulsystem gibt, die sind immer gleich, egal an welcher Schulform man ist. Das war dann für mich so das i-Tüpfelchen, wo ich dann gesagt habe, warum versuche ich dahin zurückzugehen? Weil das war ja die ganze Zeit meine Motivation. Ich gehe so schnell wie möglich zurück, so schnell wie möglich zurück, so schnell wie möglich zurück. Und dann war es so, stopp. Warum willst du dahin so schnell wie möglich zurück? Es tut dir nicht gut. Deswegen bist du gerade hier. Und dann, wie gesagt, Schule katastrophal sich verhalten in meiner Abwesenheit. Und dann war mir klar, oh Gott, nee, das sind, aber nee, das, danke, danke dafür, at the end of the day. Danke, dass ihr dann die Entscheidung erleichtert habt, aber auch mir die Entscheidung erleichtert habt zu sagen, nein, ich brauche ohnehin länger. Dieses so schnell wie möglich zurück war von vornherein Blödsinn. Ansonsten hätte ich versucht, letzten Sommer nochmal zurück in die Schule zu gehen und dann weiß ich nicht, wo ich jetzt gehockt hätte.
Okay. Du hast gerade gesagt, du hast in diesem Wiederrückkehrprozess, der ja dann durch das Verhalten deiner Schule auch eine andere Wendung genommen hat, hast du festgestellt, es gibt bestimmte Dinge, die sind an den Schulen gleich. Magst du das ausführen?
Ich kann eigentlich, ich muss eigentlich konkreter werden, weil sonst kann ich die Frage nicht beantworten. Eine der großen Sachen, die man aber in der Regel nicht in Zeitungsartikeln liest, ist der Einfluss von Schulleitungen. Es gibt natürlich Schulen, und mich freut es jedes Mal, wenn ich Lehrkräfte kennenlerne, die positiv von ihren Schulleitungen erzählen. Aber das ist tatsächlich nicht die Regel. Und ich meine, klar, natürlich gerne über den Boss, verstehen wir ja alle, kein Problem. Aber es ist ein systemisches Problem. Und ich sag's mal so, ich habe auch schon von Leuten innerhalb des Systems bestätigt bekommen, dass es ein bekanntes systemisches Problem ist. Aber wie mir schon gesagt wurde, ich sage nicht aus welcher Richtung, aber eine Person, die nicht nur nicht einfach Lehrkraft war, sondern schon in dem System drin ist, Schulleitungen sind unantastbar. Und das war ein, auch der Satz hat auf jeden Fall, das war noch an einer anderen Schule, aber der Satz hat auf jeden Fall die Entscheidung, nicht im System zu bleiben, noch mal ein gutes Stück nach vorne geschoben.
Ja.
Und ich höre tatsächlich seit dem Referendariat Geschichten, auch viele Leute, die dann Burnout haben oder sonst irgendwas, dass das nicht selten was mit den Schulleitungen zu tun hat. Man redet darüber, weil ja, Schulleitungen sind unantastbar. Ist doch egal, ob die Lehrkräfte, und vor allem, wenn man mal überlegt, was für ein Verschleiß, so viele Lehrkräfte gehen wegen Einzelpersonen wechseln oder lassen sich dienstunfähig schreiben, aber man geht nicht gegen diese Einzelpersonen vor. Lächerlich.
Ja, die haben weitgehend Immunität, das stelle ich auch so fest. Ich habe damit auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht und ich sehe aber auch so an den Personen, die ich begleite, schlechte Führung ist ein Topos, der sich durchzieht. Nicht bei jedem, aber da ist also wirklich, da ist so eine innere Fäule in diesem System, die sich auch an Führungspositionen manifestiert. Und das sind nicht nur Schulleitungen, natürlich nicht in der Breite, nicht jede Schulleitung, aber doch bestimmte Dynamiken leisten dem Vorschub, dass Personen in Leitung kommen, die aus zwischenmenschlicher Hinsicht da vielleicht gar nicht hin wollten und auch nicht da bleiben. Und dann aber auch nicht nur in Schulleitungen, sondern auch Dezernentenstellen, Schlüsselstellen jeglicher Art. Definitiv. Und das Thema Compliance, also sich an ethische und moralische Regeln halten und an überhaupt rechtliche Rahmenbedingungen und nicht mobben, bossen, Absprachen treffen, systematisch kaltstellen, also alles, was man sich so fiesestens vorstellen kann, das fällt ja unter Compliance, ne? Beziehungsweise unter Dienstaufsicht, so wäre das deutsche Wort. Dienstaufsicht guckt ganz stringent weg, wenn es die Falschen betrifft, nämlich nicht die ganz kleinen Tierchen, die ganz kleinen Rädchen im System, da ist Dienstaufsicht ganz schnell, aber wenn es die Schlüsselstellen betrifft, dann ist man blind auf dem Auge. Da geht man dann nicht vor.
Ja. Genau. Ich würde auch Spaß sagen, wie beim Finanzamt, aber ich warte noch auf meine Steuerrückzahlung.
Okay, wenn die durch ist, wenn die Erstattung durch ist, dann kannst du auch über das Finanzamt reden. Ja, definitiv. Das ist ein großes Manko des öffentlichen Dienstes und überhaupt jedes großen Arbeitgebers, der sehr hierarchisch strukturiert ist. Und der größte dieser Art ist der öffentliche Dienst.
Ja.
Genau.
Es läuft nicht. Und, und ich bin so froh, und das sage ich Leuten auch, gerade gestern erst hat ein Nachbar mich gefragt, den ich auf dem Heimweg vor der Tür getroffen habe, wie das denn jetzt ist. Ja krass, ich habe gehört, du bist ja keine Lehrerin mehr und wie ist es jetzt so, nicht mehr Lehrerin zu sein, bla. Und ich sage so, ey, ich vermisse halt gar nichts und ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt gegangen. Ich habe vor ein paar Monaten, bei einer Veranstaltung, habe ich mich mit einem Mädel unterhalten, die Lehrerin ist und sie gehört jetzt schon zu der ersten Welle der Menschen, die abgeordnet werden. Und das ist ja etwas, davon habe ich ja, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat mir irgendjemand davon mal erzählt, dass das theoretisch möglich ist. Weil natürlich weiß man ja als verbeamtete Person, mein Dienstherr ist die Bezirksregierung, nicht die Schule. Das heißt, ich arbeite nicht für die Schule sozusagen, sondern ich arbeite für die Regierung an der Schule. Und dass theoretisch ja der Dienstherr entscheiden kann, ist ja in anderen öffentlichen Dienstbereichen, Bundeswehr, Polizei, keine Ahnung, ist das ja gang und gäbe, glaube ich. Bei Lehrkräften halt noch nicht, aber ich krieg langsam mit, es geht los. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ich möchte nicht irgendwo unfreiwillig an eine Grundschule, nur weil ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe.
Ja.
Und keine Sozialpunkte dementsprechend habe.
Und jetzt gibt es eine neue Praxis in NRW. Du trittst deine Planstelle an deiner Dienststelle aber nicht, sondern du musst erst 2 Jahre in der Diaspora irgendwo, wo schlechte Lehrerversorgung ist, ableisten, um dann an die Schule zu kommen, die dir eigentlich versprochen wurde.
Nein, du lügst, bitte.
Ja, es ist so, ja.
Viel weiter, als ich dachte.
Ja. Das gibt es jetzt mittlerweile. Also wurde mir intern zugetragen. Jetzt wissen es ja alle. Keine Ahnung, ne? Also keine rechtsverbindlichen Auskünfte, aber das ist jetzt so mittlerweile, was ich so höre über Abordnungspraxis. Und Deals, Einstiegsdeals heißt das ja dann, ne?
Einen Einstiegsdeal, da möchte ich aber auch direkt aus dem Nähkästchen plaudern, weil kurzem, und da war ich genauso schockiert, mitgeteilt wurde von einer Person, die Lehramt studiert, dass zum Teil, ich weiß nicht, wen sie dann letztendlich an die Unis schicken, aber die schicken dann Leute an die Unis, die dann quasi den Bachelor-Menschen sagen, ach, lass den Master, mach direkt Quereinstieg nach dem Bachelor, wir brauchen dich.
Ah, oh ja, sehr gut. Ja.
Die Verzweiflung ist echt real.
Ach,
Ich
naja.
hoffe, es tut mir, also mir tut, ich sag's nochmal, ne, mir geht's immer nur um die Kinder. Mich juckt nichts anderes. Mir tut es für die Kinder und Jugendlichen der heutigen Zeit, tut es mir so leid. Und ich sage damit nicht, das muss man auch klar sagen, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich entschuldige jetzt aber auch nicht pauschal für Kinder irgendetwas. Ne? Jeder, der bei mir schon Unterricht haben durfte, sage ich mal, weiß ganz genau, bei mir geht es um Eigenständigkeit und nicht um Ausreden. Das heißt, was die äußeren Umstände sind, sind die äußeren Umstände. Aber ich als Individuum kann immer was beisteuern und das Kindern beibringen. Aber systemisch gesehen, die Kinder sind verloren. Und sie tun mir halt leid. Die sind verloren in der Schule, sie gehen morgens in die Schule, kümmert sich nicht oder kümmert sich oberflächlich, dann gehe ich nach Hause und bin von einem Bildschirm, dass ich das sagen würde, als jemand, der mit Super Nintendo und so aufgewachsen ist. Es hat eine Dimension angenommen, die ist halt einfach nicht gesund und das wissen wir. Aber man beschäftigt sich halt nicht gerne damit.
Okay, wir schauen einmal darauf, Juli letzten Jahres, da waren wir gerade so zeitlich stehen geblieben, da bist du in die Arbeit mit uns gegangen und Anfang oder so in der ersten Jahreshälfte 2025 war Schule für dich gegessen, da warst du dann raus, ne? Was ist denn
Genau.
in der Zwischenzeit passiert zwischen Mitte 24 und Anfang 25 und in welcher Reihenfolge haben sich welche Erkenntnisse eingestellt?
Mitte 24 war wichtig, dass ich schulfrei kennengelernt habe. Das Wichtigste dabei war, für mich zu lernen und zu verstehen, dass ich als eine Lehrkraft, dass ich einen Marktwert besitze.
Genau, also wenn du von schulfrei sprichst, dann sprichst du von unserem Programm. Ah ja.
Genau. Deswegen, das sage ich auch, das sage ich auch den Leuten immer, dass das für mich so wichtig war, auch wenn ich die Entscheidung schon getroffen hatte, den Schuldienst zu verlassen, war es wichtig, das Programm durchzugehen. Was ich am allerbesten fand, war, mich mit meinen Fähigkeiten und Interessen auseinanderzusetzen. Das war der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, um Gottes Willen, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Während des Schuldienstes, das fing schon im Referendariat an, da habe ich das schon zum ersten Mal gehört. Das sind halt so, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen Flurfunk in der Schuldiaspora. Ja, okay, wenn du halt irgendwann nicht Lehrer mehr sein willst, dann kannst du halt entweder nur für die Bezirksregierung arbeiten oder du gehst zum Schulbuchverlag. Das waren die zwei Sachen, die, also jetzt reingehend in das System, das sind so die Dinge, die ich gehört habe. Okay, sollte ich irgendwann nicht mehr Lehrerin sein wollen, habe ich nur diese zwei Optionen. Und mit jedem Tag, mit jeder Sekunde im Dienst war mir klar, Bezirksregierung ist definitiv keine Option für mich. Es sei denn, ich muss irgendwie wegen körperlichen Übergriffen im Gefängnis landen. Dann vielleicht.
Oha.
Ach, um Gottes Willen, niemals, niemals, um Gottes Willen. Da sage ich auch, also da können Leute mir unterstellen, was sie wollen, aber da halte ich gar nichts von. Gar nichts. Was da entschieden wird, ist so fernab von dem, was in Schule passiert, dass ich mich manchmal frage, ob das überhaupt Lehrkräfte sind, die das entscheiden oder ob die jemals wirklich gearbeitet haben als Lehrkräfte. Also von daher Bezirksregierung war. Das zum Thema ehemalige Arbeitgeber.
Das war auch mein Arbeitgeber, die gleiche Bezirksregierung. Ja.
Bezirksregierung war keine Option und Schulbuchverlag klang. Ich hätte mir nichts Langweiligeres vorstellen können als Alternative, weil von ich arbeite mit 80.000 Kindern gefühlt jeden Tag zu ich arbeite mit Büchern jeden Tag, Das macht für mich keinen Sinn. Ja, und einfach zu sehen, es gibt Optionen und zu sehen, okay, scheinbar sieht die freie Marktwirtschaft sehr viel Potenzial in Lehrkräften. Scheinbar erkennt die, und das ist ja der Witz, die freie Marktwirtschaft kennt mich nicht und trotzdem belohnt mich die freie Marktwirtschaft für die unterschiedlichen Dinge, die ich als Lehrkraft getan habe. Mhm. Aber mein Arbeitgeber als Lehrkraft tut das nicht. Mhm. Also,
stimmt.
Mhm. Wertschätzung, I don't know. Aber Wertschätzung ist ja auch nicht, das ist jetzt nicht das Interessanteste. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Bezirksregierung sich wirklich um Lehrkräfte schert.
Letztlich ist das eine Verwaltungsinstitution, ja, die Vorgänge verwaltet. Und da ist man ein Vorgang.
Ja. Mhm.
Okay, wir waren dabei zwischen Juli und März, ne, als du dann raus warst aus dem Schulsystem. Was ist in welcher Abfolge passiert, das dich jetzt an den Punkt gebracht hat, FUA arbeitet im Bereich Finanzbildung, du hast auch noch ein festangestelltes Standbein, ne?
Ja.
Und was ist in dieser Zeit passiert?
Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich vorher selber beraten wurde. Die Firma, über die ich die Selbstständigkeit aufbaue, die hat mich auch schon vorher beraten. Ich war zuerst Kundin. Und dann bin ich einfach so auf die Idee gekommen, ja, wie wäre es denn eigentlich? Könnt ihr euch das vorstellen? So könnte ich auch mich bewerben? Und dann für mich war das am Anfang, okay, das ist doch ganz cool, so eine Selbstständigkeit nebenbei. Und es ist innerhalb eines Systems, das schon feststeht. Das heißt, ich muss nicht irgendwie Startkapital haben. Es ist im Prinzip wirklich ein sehr sanfter Einstieg in eine Selbstständigkeit. Und wollte mir dann einen festen Job suchen und das nebenbei machen. Aber während des Bewerbungslaufs, und der kann da schon mehrere Monate dauern, also das ist jetzt auch nicht so ein vertick einfach irgendwas. In der Zeit habe ich halt für mich so eine Vision entwickelt, was ich sehe als Potenzial in dieser Tätigkeit. Und dann, ne, und deren Slogan, der Filmslogan ist auch quasi Spaß an Finanzen, und die Vision ist, eine finanzgebildete Gesellschaft zu haben. Mhm. Und die haben auch eine GmbH, Kids Go Finance. Mhm. Da muss ich mich auch mal bald engagieren. Dann gehen sie mit PädagogInnen in Schulen und bringen Kindern spielerisch bei, wie man mit Geld umgeht. Mhm. Was so, ne, also von Grundschulalter auf bis so, ich glaube, 6. Klasse. Der Plan ist aber natürlich auch höher zu gehen und da den Kindern halt anhand von Alltagsbeispielen und Workshops und Spielen beizubringen, ja, wie geht man mit Geld um. Den Älteren kann man natürlich noch andere Dinge beibringen, da geht es dann auch gerne darum, um, keine Ahnung, ne, wie man so einen Haushaltsplan schreibt, wie viel Geld kostet. Sowas habe ich auch für meinen Unterricht gemacht, das macht sehr viel Spaß.
Okay, das heißt, da bist du in die Selbstständigkeit jetzt schon reingegangen, nebenher hast du zur Übergangsgestaltung wahrscheinlich dann, oder vielleicht auch dauerhaft, who knows, auch noch eine Festanstellung? Inwiefern greift die das auf, was du vorher getan hast?
Die Festanstellung ist in einem Familienhaus und da habe ich eine Viertelstelle und da betreue ich Grundschulkinder unter anderem.
Okay. Ja.
Das ist aber auch ein Elterntreff, also das ist quasi eine Stelle für die unmittelbare Community in Neubrück. Und das ist halt ganz schön, weil ich da natürlich regelmäßig den Kontakt zu Kindern habe, aber tatsächlich jüngere Kinder, weil ich bin ja Grundschulkinder, war ich schon lange nicht mehr gewöhnt im Arbeitskontext. Ich habe früher Grundschulkinder Nachhilfe gegeben. Aber das ist halt auch nochmal schön. Aber ich will halt, mir fehlen Jugendliche. So. Das ist das, mir fehlen Jugendliche. Die, vor denen die meisten einen riesengroßen Bogen rummachen wollen, das ist genau mein Klientel.
Okay, und dann wird dein Vehikel zukünftig, die zu empowern im Bereich Finanzbildung, möglicherweise.
Die Jugendlichen, die würde ich gerne einfach generell so empowern, was Lebensgestaltung angeht. Beratung. Über Logo, die machen ja hauptsächlich Familienberatung. Das Familienhaus ist nochmal ein gesondertes Projekt von denen, Aber es ist da auch möglich für mich, die Ausbildung als systemische Beraterin zu machen.
Cool.
Und das war witzigerweise eine der Optionen, die ich letzten Sommer notiert hatte. Und dadurch habe ich jetzt auch die Chance, das wäre auch etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegen würde, in die Familien zu gehen oder mit den Kindern halt im Alltag zu arbeiten.
Jetzt hattest du ja bestimmt, bevor du die Verbeamtung aufgegeben, als ob man da jetzt, wir haben ja jetzt schon ein abgerundetes Bild, was man da wirklich aufgibt, das ist ja eine Mischkalkulation. Man gibt ja auch viel Schlechtes, dann verabschiedet man aus seinem Leben, ne? Aber das ist natürlich finanziell ein Cut.
Oh, ja.
Und war das im Grunde aber auch noch zusätzlich abgefedert durch deine eigene finanzielle Verantwortungsübernahme? Also, ne, könnte ich mir jetzt vorstellen, okay, da geht jetzt die Verbeamtung, da geht mein A13, aber jetzt mache ich mich schlau und jetzt gestalte ich selbst. Mhm. Ist das dasjenige, was dir darüber auch mit den Übergang geholfen hat, dass du selber dich in Finanzen schlau gemacht hast?
Tatsächlich, also was die das Wissen angeht, das Basic-Wissen, was Finanzen angeht, das hatte ich ja schon, dadurch, dass ich vorher von denen beraten war. Aber tatsächlich, und das werden viele für verrückt halten, tatsächlich waren die Finanzen für mich kein ausschlaggebender Faktor. Also für mich war das jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich kündige nur, wenn es finanziell richtig gerade gut läuft. Denn ich habe gekündigt zu einem Zeitpunkt, wo dem nicht so war. Und das ist ein Risiko. Aber als jemand, der zum zweiten Mal eine Depression hat, und alle, die mich kennen, wissen, was für ein lebensfroher Mensch ich bin. Das heißt, insbesondere für mich ist eine Depression etwas sehr Fremdes, was nicht zum, ne, also wo ich mich nicht wie ich selber fühle. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres sozusagen. Und dann spielt natürlich, weiß ich dann werde ich jetzt finanziell strugglen und so. Aber das nehme ich in Kauf. Also das war für mich gar keine Frage. Ich habe natürlich, ich war ja wie gesagt, ich habe mir ja die Zeit auch genommen, war dienstunfähig gemeldet wegen meiner Depression eben, und ich habe das auch. Ich habe mir die Zeit gelassen. Ich wollte nichts überstürzen, damit es auch psychisch und mental sauber bleibt, sagen wir es mal so. Aber bei mir war klar, ich werde das jetzt nicht extrem in die Länge ziehen können. Nicht jetzt, ich könnte, das muss man tatsächlich sagen, weil es hat sehr lange gedauert, bis der Brief vom Amtsarzt kam für die amtsärztliche Untersuchung. Hätte ich ja noch mitnehmen können, kann man ja so sagen. Ich wollte das nicht. Ich wollte meine Selbstständigkeit, also nicht nur die Selbstständigkeit jetzt im Sinne von dem Job, sondern einfach meine Befreiung aus dem System. Ich wusste, es wird mir mental gut tun. Und nicht nur, es hat nicht gereicht zu sagen, ich bin jetzt für mich keine Lehrerin mehr, ich werde irgendwann kündigen, sondern ich brauchte die Kündigung. Ich brauchte diese Klarheit für mich. Ich bin da jetzt raus. Ich muss mir nie wieder, wenn ich nicht will, Gedanken darüber machen. Und das war der wichtigste Schritt, und das war ein für mich sehr gesunder Schritt. Und ja, jetzt bin ich wieder eher auf dem Stand Studium. Kenn ich ja. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das so aufgebaut ist, dass es auch finanziell Spaß macht. Aber ich bin sehr guter Dinge.
Was hat die Arbeit mit uns ermöglicht auf diesem Weg?
Die Erkenntnis, dass es Alternativen gibt. Die Erkenntnis, dass ich nicht nur Lehrerin bin. Deswegen habe ich auch gesagt, da ging es ja auch um diese, als es um die Skills und um die Fähigkeiten und die Vorlieben ging, da habe ich einfach nur dieses, und ich habe das ja auch schon selber im Unterricht gemacht, deswegen weiß ich ja auch, wie wirksam das ist, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich Notizen macht. Und ich hatte das gerade die Aufgabe, die ich super, super ernst genommen habe, auch mehrere Stunden daran gesessen.
Brav, brav.
Ja, ja, weil ich dann nicht einfach so, wie ich bin, ich habe eine ziemlich hohe Erfolgszuversicht in allem, was ich mache. Ich hätte jetzt einfach wild drauf rumgetippt und dann hätte ich das für mich fertig gemacht, um dann nachher im Nachhinein zu denken, Moment, aber das noch und das noch und eigentlich das noch und das. Ich habe wirklich alle so Hilfen für diese Übungen habe ich auch durchgelesen. Ich habe das sehr akribisch gemacht, um für mich halt dann auch ein dementsprechend aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, was ich auch bekommen habe. Und dann die Listen von potenziellen Jobs, die mir Spaß machen könnten und die zu meinem Profil passen, darauf wäre ich alleine nicht gekommen. Ich hätte in diese Richtung ja gar nicht zu denken gewagt. Und jetzt merke ich, nee, die Türen stehen offen und jetzt klopfen auch Leute. Also, wird auch
Ja,
geklopft.
es klopft. Das ist super. Das freut mich total für dich. Wenn man das Learning ist, wenn man sich in Bewegung setzt, dann tun sich plötzlich Türen auf, wo man gar keine vermutet hat in der Regel, ne?
Genau.
Du hast auf LinkedIn einen Post gemacht anlässlich deiner Entlassungsurkunde und der ist, wenn man es so sagen möchte, ein bisschen viral gegangen, sodass auch die Medien auf dich aufmerksam geworden sind. Dann gab es da den ein oder anderen Artikel. Und wenn ich daraus zitieren darf, dann schließt du in diesem Post damit, das Einzige, was ich zum Schulsystem abschließend sagen möchte, wenn die Medien euch glauben machen wollen, dass die bösen, bösen migrantischen Kinder für den Zerfall des Bildungssystems verantwortlich seien. Wenn jemand so etwas behaupten sollte, stellt der Person die Frage, wie es denn sein kann, dass Deutschland seit inzwischen über 20 Jahren im Bildungsbereich im Ländervergleich auf peinlichste Weise hinterherhinkt. Also es war dir zum Abschluss wichtig, dieses Thema aufzugreifen als letztes Statement ans Schulsystem. Die bösen, bösen migrantischen Kinder. Inwiefern, du hast es vorher schon mal angeschnitten, inwiefern hat dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass es letztlich für dich nochmal zu so einem Abrechnungssatz führte?
Das Thema beschäftigt mich tatsächlich, hat mich außerhalb der Schule beschäftigt, weil ich halt durch Zeitungsartikel, durch die Dinge, die Leute sagen, wenn ich denen sage, dass ich Lehrerin bin, ich habe gemerkt, es wird in Fokus, wenn es irgendwie Zeitungsartikel geht über das Schulbildungssystem, wird immer ganz stark in den Fokus gesetzt, dass doch so viele Kinder kein Deutsch mehr sprechen heutzutage. Damit sagt man ganz klar, die Ausländer, die Kinder, die nicht in Deutschland geboren worden sind, aufgewachsen sind, keine deutschen Eltern haben, whatever, die sind daran schuld, dass die Schule gerade so ist, wie sie ist. Und das ist eine so eklatante Lüge, aber die Leute glauben das, weil sie wollen es glauben. Denn wenn es die Ausländer sind, ich glaube inzwischen low-key, Deutschland hat nur Migranten, damit sie einen Sündenbock haben. Weil ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht rumlaufen und das ist übrigens etwas, das muss ich unbedingt sagen, weil die meisten Leute wissen das nicht. Kennst du Expertenvisas?
Nein,
Siehst du,
kenne
das
ich
bist
nicht.
du?
Siehst
Seit,
du?
lass mich lügen, es müsste seit Anfang 2024 sein. Vergibt Deutschland, was Deutschland schon vor 30 Jahren hätte machen sollen, aber ist egal. Man macht es jetzt. Vergibt Deutschland Expertenvisa an ausländische AkademikerInnen, die nicht aus dem EU-Ausland sind. Weil vorher war es ja so, meine Elterngeneration, du kannst Professor Doktor in Ghana gewesen sein, du kommst nach Deutschland und wirst Putzfrau. Das war so deren Leben, was man ja auch, was viele Leute auch unterschätzen. Jetzt hat man das eingesehen, dass andere Länder auch ihre Leute vernünftig ausbilden und eventuell sogar besser als in Deutschland. Das heißt, lass die mal kommen. Der Witz dabei ist, und das ist das, was mich wütend macht, das ist so ein Hintertürgeschäft. Habe ich bis jetzt noch nicht irgendeinen Zeitungsartikel gelesen.
Und
Ich weiß
du
das von,
weißt das, weil du gut vernetzt bist in deiner
ich weiß das
Community?
von den Leuten, die hier sind wegen einem Expertenvisa. Ich habe innerhalb des letzten Jahres Leute kennengelernt, die in Deutschland sind. Der eine kam aus Syrien, der andere kam aus ursprünglich Nigeria und dann Ukraine. Die haben ein Expertenvisum. Und die haben das bekommen, weil sie halt studiert haben in einem Herkunftsland. Und dann gibt es eine Auflage. Du kommst nach Deutschland, du musst halt einen Job haben und du musst einen Deutschkurs machen. Also so schnell wie möglich Deutsch lernen. Ja, Leute, voll die gute Idee. Warum machen wir das 30, 40 Jahre zu spät? Und wir machen das, ohne das der Öffentlichkeit zu sagen. Nee, weil was wollen wir? Wir wollen, dass die Öffentlichkeit sauer auf Ausländer bleibt, damit sie nicht dahin gucken, wo sie eigentlich hingucken sollten. Also, die Leute tun so, als würden sie nicht verstehen, warum die AfD so viele Stimmen hat. Es ist so offensichtlich. weil gegen Ausländer kontinuierlich gehetzt wird. Im Alltag, im Schulsystem, in den Medien, überall sind wir die Bösen. Du musst übergut sein, du kannst krass sein, aber wehe, du machst einmal einen Fehler, dann bist du doch nur der dumme Ausländer. Ich sage nur Mehmet Özil. Nur einer der vielen, er ist jetzt einer der bekannteren Beispiele, wo auf einmal aus einem Helden ganz schnell, was man davon hält, finde ich, ich sag nicht, ich finde toll, was er macht, aber wie schnell die Leute einen anders angucken, wenn man sich nicht exakt so verhält, wie sie wollen. Und das ist meine Erfahrung hier in Deutschland. Sei genauso, wie man es von dir erwartet, oder es wird gegen dich gehetzt.
Okay. Dazu muss man wissen, du hast oder deine Familie hat ghanaischen Familienhintergrund, genau. Ne?
Ich bin in Ghana geboren worden.
Okay. Hast du als Lehrkraft nicht nur unter deinen Schülern, also wenn man als Erwachsener auf seine Schülerschaft schaut und wie sie von Rassismus betroffen sind, auch eigene Erfahrungen machen müssen unter Erwachsenen als Lehrkraft?
Ja, natürlich. Also Alltagsrassismus. Also jede Person, die glaubt, dass ein Ort, in dem die meisten Menschen weiß sind und dann irgendeine migrantische Person dazwischen ist, dass diese migrantische Person keinen Alltagsrassismus erfahren wird. Es ist super naiv, das zu glauben. Und es gibt viele, die das glauben. Viele sind ja überaufgeklärt. Denen kannst du auch nichts mehr erklären. Die wissen ja schon alles über Rassismus und so, haben auch die richtigen Buttons, haben auch auf dem Balkon ein Kennzettel für Rassismus hängen, damit jeder weiß, yo, hier gibt es keinen Rassismus. Ja, jedenfalls, natürlich gibt es das. Und manchmal spricht man es an, manchmal nicht. Ich kann nur sagen, ich habe es manchmal angesprochen, hat mir nicht geholfen. Du bist, egal wie du es drehst, du wirst dargestellt als, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Hat die Person nicht so gemeint. Egal wie auch ekelhaft das Verhalten war. Nö, hat die nicht so gemeint. Der ist ja schon über 60, das ist ein toller Typ, der meint das nicht so. Und das wird ja auch nicht geglaubt, weil das war auch wirklich, das war so eine Situation als Beispiel, so richtig endgegnermäßig, eine schwarze Frau gegen einen alten weißen Mann. Ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance, Leute.
Ich kenne auch ein Beispiel einer Person mit migrantischem Hintergrund, der man das auch ansieht, die als Lehrperson gearbeitet hat, mittlerweile nicht mehr, und ist da sehr aneinander geraten mit dem Ausbildungsinstitut, den Fachleitern und so. Und dann fiel der Satz, wir können das gar nicht rassistisch gemeint haben. Ich bin ja selbst mit einer Spanierin verheiratet. Wie soll ich rassistisch sein?
Liebe ich. Das sind ja die Besten, die glauben, direkte Nähe macht einen immun. Und das sind für mich die gefährlichsten Leute. Für mich sind, so blöd das vielleicht klingt, für mich sind nicht irgendwelche, ne, das, was die Leute ja gerne glauben, was Rassisten sind, irgendwelche Nazis mit Glatzen und Springerstiefel. Ganz ehrlich, bei denen weiß ich wenigstens, woran ich bin. Und nicht die Leute, die rumlaufen, rassistisches Gedankengut in sich tragen, aber das noch nicht mal reflektieren, so dass sie sich rassistisch verhalten, aber es ist unmöglich, dieses Verhalten anzusprechen. Es ist unmöglich, ihnen in irgendeiner Form zu erklären, dass das verletzend für einen ist, weil sie unantastbar sind. Und das ist das Privileg, Entschuldigung, einer weißen Person. Ich bin unantastbar, was ich sage, zählt. Und deswegen, ich als schwarze Frau sowieso, ich bin halt laut und ich habe eine sehr starke Persönlichkeit, deswegen verschaffe ich mir durchaus Gehör, aber selbst ich werde in solchen Situationen alleine gelassen. Und auch ich muss jedes Mal überlegen, wie man schön im Englischen sagt, pick your battles. Ich könnte jeden Tag 80.000 Diskussionen führen, oder ich gucke, in welchem Kontext es sich lohnt. Aber was die Leute nicht vergessen dürfen, nur weil eine migrantische Person etwas nicht anspricht, heißt es nicht, dass es ihr gut geht. Aber der Grund, warum sie es nicht anspricht, ist, sie hat es wahrscheinlich mehr als einmal schon mal versucht und hat jedes Mal dieselbe Reaktion bekommen. Und es ist so verletzend, wenn man beispielsweise jetzt mit jemandem redet, von dem man denkt, die Person ist mit einem befreundet. Dann erzählt man, in meinem Job ist dies und das passiert und rassistisch, was auch immer. Mhm. Und diese Person stellt sich direkt auf die Seite dieser unbekannten anderen weißen Person, die sie nicht kennt. Und das passiert dir nicht nur einmal. Das bedeutet, inwiefern sind wir denn Freunde, mhm, wenn ich jetzt erzählt hätte, ein Typ hat mir einen Arsch gekrapscht, niemals wärst du auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, ob das wirklich passiert ist. Mhm. Du hättest mir sofort geglaubt, weil du bist ja mein Freund oder meine Freundin. Mhm. Aber nein, wenn es um Rassismus geht, dann ist die erste Reaktion leugnen, 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 deny, deny, deny. Man leugnet nicht nur für sich, man leugnet für seine Familie, man leugnet für seine Freunde, weil das ist das, mein Learning. Die Leute verteidigen nicht diesen Fremden, sie verteidigen ihre Leute, weil sie das kennen, weil sie diese Sprüche kennen von ihrem Onkel, von ihrer Tante, von dem Vater, von der Schwester, von dem besten Kumpel. Und deswegen ist die AfD so groß, weil so viele Leute, weil sie glauben, sie schützen ihre Geliebten, schützen rassistisches Gedankengut und die müssen das voneinander trennen lernen. Werden sie nicht, deswegen ist das hier für mich auch, also das ist jetzt ein Thema, das führt nochmal ganz anders hin, aber ich sehe meine Zukunft in Deutschland.
Ja.
Deutschland ist für mich völlig verloren, was Integration angeht. Ich fühle mich hier überhaupt nicht willkommen und auch so diese Frage der Heimat, ja, kennt man das? Ist das normal, dass der Ort, den ich als Heimat bezeichnen soll, dass über 50% mich nicht hier haben wollen und über 80% mich fast täglich daran erinnern, dass ich anders bin? Also bitte.
Wir haben jetzt ja eine Reihe von Zuhörern, wahrscheinlich die Mehrheit, die Lehrkräfte selbst sind. Gibt es etwas, was du diesen Lehrkräften mitgeben möchtest, dass sie es einmal gehört haben und sich vielleicht...
Ich flehe euch an, egal ob ihr mit einer... Ist egal, ob ihr in einer Beziehung seid mit irgendjemandem, ob euer bester Kumpel irgendeinen migrantischen Hintergrund hat. Es ist völlig egal, für wie gebildet ihr euch haltet. Das spielt keine Rolle. Guckt in den Spiegel. Ernsthaft in den Spiegel. Ernsthaft in den Spiegel. Ohne, dass jemand zuguckt. Ihr müsst es noch nicht mal jemandem erzählen, was ihr herausgefunden habt. Aber guckt in den Spiegel. Für die Kinder. Ihr könnt nicht rausgehen und erzählen, ich bin hier für die Kinder, wenn ihr nicht mal euren eigenen Rassismus hinterfragt, um wirklich für die Kinder da zu sein. Das ist meine Bitte, aber die meisten Leute werden denken, ja, das mache ich ja schon. Und damit ist alles vorbei. Hm. Das ist genau mein Erlebnis. Die eine Hälfte bockt's nicht, die interessieren sich nicht dafür, ob sie jetzt rassistisch sind oder nicht, sondern machen, was sie machen. Und die andere Hälfte glaubt, an mir ist nichts zu ändern, weil ich weiß doch schon alles, was man dazu wissen muss. Und verstehe nicht, dass gewisse Dinge zu wissen und gewisses Verhalten an den Tag zu legen zwei verschiedene Dinge sind.
Ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Aspekt dazu beigetragen hat, sich von diesem System mit abzuwenden.
Ja, ja, 100%. 100%. Also ich muss auch sagen, dass ich mich im Alltag nicht mehr... Ich habe dieses Gefühl weniger, dieses, ich bin allein auf einer Insel, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin.
Hm. Okay, obwohl du da doch eigentlich ein Kollegium hast und eigentlich formal nicht allein bist, fühlst du dich jetzt weniger allein?
Ja, definitiv.
Okay.
Definitiv.
Ja. Wir kommen in unserem Gespräch langsam zu Ende. Du hast gerade schon einen Satz an Zuhörerinnen und Zuhörer mitgegeben. Wenn wir einmal schauen auf deine persönliche Entscheidung, aus dem Lehrberuf herauszugehen und an den Punkt, an dem du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn da jetzt jemand ist, der auch mit dem Lehrberuf hadert, aber dem es vielleicht noch an Entschlusskraft fehlt oder an Klarheit oder der einfach Angst hat, loszugehen und was Falsches zu tun. Was würdest du dieser Person raten?
Ich würde da gerne kurz, kennst du die Glücksstudie von Harvard? Von der Harvard University?
Also it rings a bell, aber so richtig weiß ich jetzt nicht, was dabei unterm Strich stand.
Ich glaube, die haben in den 40ern angefangen. Dann haben sie regelmäßig, die haben mit 40, ich glaube, die Jungs waren damals so 13, 14 Jahre alt, mit denen sie angefangen haben. Und sie haben immer in gewissen Abständen immer wieder diese Menschen kontaktiert. Inzwischen sind sie bei der dritten Generation. Also inzwischen sind sie bei Enkelkindern. Und es geht im Prinzip darum, herauszufinden, über die Zeit, über die Jahre und am wichtigsten am Ende, also quasi so am Ende des Lebens, was ist das, was die Leute, was sie bereuen oder welche Tipps sie geben würden. Mhm. Was halt bei dieser Studie interessant ist, ist, dass die wenigsten irgendwie sagen, ja, ich bin so froh, dass ich ein geiles Haus hatte, ich bin so froh, dass ich so viel Geld hatte, sondern es ist alles sehr menschenbezogen. Und es entstammt auch so, dieses Prinzip entsteht auch so ein bisschen daraus, dieses, man bereut eher die Dinge, die man nicht getan hat. Mhm. Das ist auch eine dieser Learnings, dass Leute tendenziell das bereuen, was sie nicht getan haben. Sicherheit ist ein ganz tolles Ding. Und wir sind in Deutschland. Deutschlands zweiter Vorname ist Sicherheit. Mhm. Aber wir müssen doch auch mal langsam sehen, dass die Leute komischerweise, obwohl so viel Sicherheit existiert und so viel, nicht so viel, aber durchaus ein Basis an Wohlstand, dass es den Leuten aber nicht gut geht. Und das ist im Beamtentum nicht anders. Und das ist ja das, was Außenstehende nicht verstehen können. Hä, wie Ferien und sau viel Geld und du musst nichts machen und kriegst ständig eine Gehaltserhöhung. Das ist doch das der billigste Job aller Zeiten. Und trotzdem werden die Leute krank und brechen ab und haben keinen Bock mehr. Die Studentenzahlen gehen zurück. Das hat doch alles einen Grund. Wenn man sich nicht traut, den Schritt zu gehen, zu dem Zeitpunkt, denke ich, muss man erstmal auch nochmal so persönlichkeitsentwicklungsmäßig bei sich selber gucken, wer bin ich, wo will ich sein? Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man fokussierter an das Wer bin ich rangeht, dann kommt man der Antwort schon und der Entscheidungsfreudigkeit eventuell schon ziemlich nah. Wenn man für sich entscheidet, ich bin jemand, der ist nicht nur sicherheitsaffin, sondern ich brauche Sicherheit. Ohne Sicherheit kann ich nicht gut schlafen, was auch immer. Habe ich dann andere mentale oder Stressprobleme, dann kann ich das verstehen. Aber man muss auch verstehen, dass wir hier sehr sicher leben und Sicherheit uns von vornherein so ein bisschen in die Wiege gelegt wird. Mhm. Und es kann sehr spannend sein, aus dieser Wiege herauszukrabbeln und zu sehen, was sich jenseits dieser Sicherheit befindet. Mhm. Das kann ich nur sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, machen, nee. Ich kann auch verstehen, dass es Sachzwänge gibt. Klar. Und unterschiedliche Umstände, die das erschweren. Ich sage auch den Leuten immer, hey, ich bin noch ein einfaches Beispiel. Ich bin nicht verheiratet mit Kindern und muss noch ein Haus abbezahlen. Für mich zu sagen, ich gebe diesen Lohn auf, ist einfacher als für jemanden, der Tausende von Euro sowieso monatlich bezahlen muss, wegen unterschiedlichen Sachzwängen und Menschenzwängen. Deswegen, ich kann das verstehen, dass das schwer ist. Aber auch da sage ich, gerade wenn man Familie hat, da muss man dann auch manchmal ein bisschen raussteppen, ein bisschen Distanz und fragen, inwiefern tut es meiner Familie gut, wenn es mir nicht gut geht? Mhm. Das ist nämlich das, ja, ich mache das für meine Familie, aber ja, bei deiner Familie braucht dich gesund und happy. Mhm. Die brauchen dich nicht reich und wohlhabend, die brauchen dich gesund und happy.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses Abschlusswort und nicht nur das, sondern dafür, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Ja, und ich wünsche dir alles Gute weiterhin beim Aufbau deiner Selbstständigkeit in Bezug auf Finanzbildung.
Dankeschön.
Und dann hoffentlich einer folgenden, vielleicht systemischen Beraterausbildung, um dann auch wieder mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, das ist ein kurzfristiger Traum, den ich mir auch realistisch erfüllen kann. Mhm. Und auch sehr große Lust darauf, ja. Danke für die Frage.
Ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche, liebe Effia.
Gleichfalls, liebe
Isabel. Danke dir.